Hi, Expedition Investment hier. Und Martin hier. Hallo.
Hallo Martin, Birte auch hier.
Birte, was haben wir heute vor?
Ja, wir haben ja in den letzten drei Folgen nochmal so ein bisschen Basiswissen zum Investieren allgemein und zu ETFs wiederholt. Wer die verpasst hat und wen das trotzdem auch interessiert, gerne natürlich immer nachhören.
Und wir haben was gelernt über Ray Dalio.
Genau, wir haben auch was gelernt.
Das dürfen wir bitte nicht.
Nein, das dürfen wir auf gar keinen Fall hier unter den Teppich kehren. Auch sehr spannende Folge. Wer es nicht gehört hat, auch das gerne nachhören. Genau, aber also wir haben viel Grundlagenwissen wiederholt. Aber vielleicht fragt sich jetzt doch so mancher, ja, wie finde ich denn jetzt bei der ganzen Auswahl an Welt-ETFs auf Indizes wie den MSCI World eigentlich den richtigen Welt-ETF für mich?
Und da freuen wir uns sehr, denn für die Antwort oder für die Antwortmöglichkeiten auf diese Frage haben wir einen Gast in unserer Sendung. Das ist unsere liebe Kollegin Christine. Hallo.
Hallo, hey, Christine.
So schön, dass du da bist.
So eine richtige Belohnung, ne? Weil Christine ist Expertin für ETFs.
Genau.
Belohnung für mich oder für euch?
Für die Zuhörer. Und für uns natürlich auch. Danke.
Und zusammen mit Christine arbeiten wir heute eine 10-Punkte-Checkliste ab, die Auswahlkriterien nochmal zusammenfasst, wie man den für sich passenden Welt-ETF findet.
Zum Anfang nochmal kurz wiederholen, was sind die Vorteile von Welt-ETFs? Also was sind die Vorteile? Die Anleger bekommen mit einem Kauf eine Aktienauswahl, mit der sie an den wichtigsten Unternehmen, also an den wichtigsten börsennotierten Unternehmen, rund um den Globus beteiligt sind.
Die wertvollsten Firmen der Welt haben in der Regel auch den größten Anteil am Index. Und wenn diese Marktkapitalisierung sich ändert, also andere Firmen wertvoller werden, dann werden Index und damit ETF automatisch angepasst. Das heißt, das reguliert sich dann immer so ein bisschen von alleine und man muss da selber jetzt nicht so viel drauf schauen.
Ja, und da hatten wir auch ein wunderbares Beispiel vor drei Folgen. Und da hat uns nämlich ein Experte nochmal erklärt, wie der MSCI World früher zusammengesetzt war, dass da ganz viel Japan drin war.
Genau.
Also so werden solche Sachen angepasst.
Aber das war jetzt dann auch genug der Vorrede. Kommen wir zur Checkliste.
Die war gar nicht so lang, die Vorrede übrigens. Die war schon sehr kompakt, würde ich sagen. Ja, aber kommen wir zur Checkliste.
Genau. Die war schon sehr kompakt, das stimmt. Aber die Leute warten jetzt vielleicht gespannt davor. Jetzt,
ja, die warten jetzt auf Christine. Die möchten jetzt
genau
Christines Stimme hören. Ja, du hast völlig recht.
Punkt 1. Welche Weltregionen sollen abgedeckt werden?
Ja, da fragen sich jetzt vielleicht erstmal viele, wie welche Weltregionen? Sie wollen doch einen Welt-ETF. Das hattet ihr eben schon kurz angerissen, dass das vielleicht gar nicht so eindeutig ist, wie es auf den ersten Blick klingt. Denn die meisten kennen ja wahrscheinlich den MSCI World ETF, den ihr auch gerade schon genannt habt, der ja 1300 Aktien abdeckt, auch aus 23 Industrieländern. Aber halt nur aus den Industrieländern. Schwellenländer sind da nicht drin. Und zu den Schwellenländern gehören in dem Fall auch wichtige Länder wie China oder Indien, die man im MSCI World dann halt gar nicht hat. Und das ist jetzt immer eine Abwägungsfrage aus Anlegersicht, ob das für einen total okay ist, weil man denkt, MSCI World, ich habe da die wichtigsten Länder aus meiner Sicht oder die wichtigsten Anlageregionen sind drin. Aber wenn man jetzt sagt, nee, eigentlich ist mir das ein bisschen wenig und ich möchte auch gerne die Schwellenländer noch abdecken, dann hat man verschiedene Möglichkeiten. Entweder man kann noch einen MSCI oder auch FTSE Emerging Markets Index dazu kaufen und dann hat man damit auch die Schwellenländer abgedeckt. Und dann kann man das gewichten, wie man möchte. Viele Experten empfehlen da zum Beispiel 70% MSCI World und 30% Emerging Markets. Und wenn man jetzt sagt, Schwellenländer, aber ja, da habe ich jetzt gehört, die schwanken auch recht doll und die politische Lage ist da auch immer nicht so vorhersehbar. Kann man jetzt auch sagen, ach, dann reichen mir auch 20% Schwellenländer und 80% MSCI World.
Ja, aber da würde ich gerne einmal kurz, weil wir hatten das Schwellenländer-Thema, hatten wir, du hast gerade gesagt, viele Experten sagen, oder oft wird gesagt, Schwellenländer sind etwas volatiler, aber das bezieht sich ja auch tatsächlich auf die Vergangenheit und du hast ja auch wichtige Nationen wie Indien und China genannt, die doch durchaus auch, also da wird ja auch was gemacht, ne? Kann man sagen.
Auf jeden Fall.
Und Risiken bestehen die nicht in den Industrieländern auch genauso gut?
Ja, das ist wahrscheinlich ein berechtigter Punkt, gerade aktuell, wo die Lage ja überall auf der Welt jetzt nicht so sicher und vorausschaubar ist.
Also vielleicht sollte man dann da auch mit der Volatilität ein bisschen die Kirche im Dorf lassen Oder Birte guckt kritisch.
Also ich
wollen wahrscheinlich nicht zu tief reingehen, aber
ja, ich fände es schon schwierig, wenn man dann jetzt sagt, man lässt das völlig außen vor und investiert einfach 100% oder 80% in Schwellenländer. Aber ja, natürlich, es stimmt schon, was du sagst. Die Schwankung, die man dann sieht, wenn man sich so ein Produkt anguckt, bezieht sich auf die Vergangenheit. Aber die Wahrscheinlichkeiten, dass das in Schwellenländern doch stärker schwankt, ist halt höher als dann in den klassischeren Industrieländern. Ich meine, da schwankt es natürlich dann auch. Deswegen würde ich da jetzt schon sagen, dass man die jetzt nicht komplett außen vor lassen sollte und jetzt nicht irgendwie 80% in Schwellenländer und 20% in Industrienationen stecken. Also
man hat jetzt gerade auch wieder gemerkt, warum ihr die Expertin seid. Lassen wir es so, wie es Christine am Ende auch gesagt hat, wenn einem das zu volatil ist, geht man anstatt auf 30, auf 20% oder eben auf 10%.
Ja, und vielleicht können wir da noch ergänzen, weil ein Punkt, weshalb viele auch Probleme mit dem MSCI World haben, ist ja der hohe USA-Anteil. Ja. Da habt ihr, glaube ich, auch schon drüber geredet im Podcast. Wenn man stattdessen sagt, der US-Anteil im Welt-ETF ist einem zu groß und man möchte ihn lieber selber bestimmen, dann kann man zum Beispiel einen Ex-USA-ETF wählen. Die gibt es seit 2024, glaube ich. Da hatte Xtrackers den ersten aufgelegt. Inzwischen gibt es auch mehr Anbieter. Sind dann keine USA drin, aber alle anderen Industrieländer. Und dann könnte man noch einen USA-ETF dazu nehmen und seinen US-Anteil im Portfolio dann selbst festlegen, wenn man sagt, an sich, Industrieländer ist super, aber vielleicht nicht ganz so viel USA, wie da vorgegeben ist.
Damit man einfach ein bisschen weniger Klumpenrisiko da drin hat oder genau. Das selber so ein bisschen nachjustieren kann.
Genau, wenn, ich glaube, im MSCI World aktuell sind so knapp über 70% USA drin, was ja schon echt ein großer Anteil ist. Ja. Und wenn man sagt, ja, USA, das ist eine wichtige Region, will ich schon, aber vielleicht würden wir 50% reichen, dann kann man das halt ganz flexibel anpassen, indem man noch einen USA-ETF dazu nimmt. Und um die Verwirrung jetzt noch komplett zu machen,
mega. I love it.
Gibt es natürlich auch nicht nur den, also man muss auch nicht kombinieren, man kann auch gleich Schwellenländer und Industrieländer in einem ETF kaufen.
Ah, super.
Da gibt es zum Beispiel den MSCI World, All Country World, den MSCI All Country World oder den FTSE All World.
Ja.
Das sind halt zwei unterschiedliche Anbieter und da sind dann Schwellenländer und Industrieländer drin. Und es gibt auch noch den MSCI ACWI. IMI wird ja abgekürzt. Das sind dann alle Investable Markets. Da sind dann auch noch kleinere Unternehmen drin, also nicht nur die Large Caps wie Google und Nvidia, sondern auch ja vielleicht Unternehmen, die man nicht so kennt, wenn man die nicht außen vor lassen möchte. Allerdings muss man auch dazu sagen, da sind zwar Schwellenländer drin, aber auch in diesen Gesamtpaketen, da ist der Schwellenländeranteil eher so um und bei 10%. Ui. Das ist also immer noch nicht so unendlich viel, wenn man das, ja, deren Wirtschaftsleistung ins Verhältnis setzt. Das sollte man wissen. Die sind zwar alle drin, aber der Anteil ist, also US-lastig sind die auch.
Okay, alles klar. Aber das ist so ein All-Countries-World, wie du sie gerade genannt hast. Wir machen hier keine Anlageberatung, aber das ist so für so ganz Faule, wenn man sich gar nicht irgendwie
genau.
Denkt sich, ich höre immer so. Aber wie gesagt, keine Anlageberatung, nur damit man guckt. Das, was du vorgesagt hast, dass so nach dem eigenen Gusto zu steuern, hörte sich für mich jetzt total super an.
Ja.
Ne?
Ja.
Ne? Die Steuerung von US-Anteil und so. Super. Punkt 2. Welcher Indexanbieter ist der richtige?
Ja, also da sollte man vielleicht zum Anfang noch einmal sagen, es denken sich viele vielleicht Indexanbieter, ETF-Anbieter. Was ist denn da eigentlich der Unterschied? Und zwar sind ETF-Anbieter, da kennt man wahrscheinlich iShares, Xtrackers, Vanguard, da gibt es ja ganz viele. Und die Indexanbieter sind dann MSCI, FTSE, zum Beispiel auch Dow Jones oder es gibt auch einen deutschen Anbieter, Solactive. Also da gibt es auch ganz viele und die verkaufen ihre Lizenzen für die Indizes an die ETF-Anbieter, dass die nutzen dürfen und quasi deren Indizes abbilden können. Und welchen Index man nimmt, spielt da eigentlich gar nicht so eine große Rolle. Also die haben unterschiedliche Kosten, aber das ist eher für die Anbieter entscheidend. Und je nachdem, wie die Anbieter es machen, kann es natürlich sein, wenn die einen günstigeren Indexanbieter nehmen, dass der ETF am Ende auch weniger kostet.
Okay.
Aber da muss man dann nochmal genau gucken, ob das dann auch wirklich so ist. Das zweite ist, dass die unterschiedliche Klassifizierung quasi haben von Schwellenländern und Industrieländern. Zum Beispiel ist, glaube ich, Südkorea da ein Beispiel. Das ist bei dem einen Anbieter als Schwellenland einsortiert und bei dem anderen nicht. Und wenn man jetzt zum Beispiel einen Emerging Markets Index von MSCI nimmt und einen Industrieländer-Index von FTSE, kann es halt sein, dass man entweder Südkorea gar nicht drin hat oder gleich zweimal, je nachdem in welcher Richtung. Und das ist dann natürlich, ja, wenn einem die Länder wichtig sind und man hat das nachher gar nicht da drin, das ist natürlich blöd. Aber an sich, wenn man, ob man jetzt alle Indizes von FTSE nimmt oder alle von MSCI, das ist dann eher Geschmackssache.
Aber das finde ich einen total wichtigen
Punkt.
Finde
ich auch, ja.
Dass da einfach die Gewichtung oder die Klassifizierung dann doch unterschiedlich sein können, was als Schwellenland gesehen wird und was eben nicht. Oder dass man das schon wissen sollte oder da vielleicht vorher einmal schauen sollte. Weil wie du schon sagst, wenn man das dann nachher entweder doppelt drin hat, mit dann auch vielleicht mehr Volatilität oder eben gar nicht drin hat, obwohl
das
der Markt...
Das würde mich viel mehr steuern, glaube ich, bei einem Land wie Südkorea, wenn ich es gar nicht drin hätte.
Ja, gerade aktuell mit dem Halbleiterboom und so wäre das natürlich schon blöd, wenn man das jetzt hätte, also nicht drin hätte. Das müsste man dann nochmal gucken. Das macht dann schon Sinn.
Punkt 3. Spielt es eine Rolle, welcher Anbieter den ETF aufgelegt hat?
Das ist ein bisschen ähnlich wie mit dem Indexanbieter, von dem ich eben gesprochen habe. Also es schadet natürlich immer nicht, Anbieter zu nehmen, die größer sind, weil man dann schon weiß, die sind auf jeden Fall solide und gehen wahrscheinlich
jetzt nicht pleite.
Und dann ist der ETF weg. Aber ansonsten ist das für Anleger oder gerade, wenn man sich damit beschäftigt, in welchen ETF will ich halt als erstes investieren, ist das wahrscheinlich eher zweitrangig. Allerdings gibt es da schon so ein paar Punkte, die dann schon entscheidend sein könnten, wie zum Beispiel, wie transparent ein Anbieter zum Beispiel Informationen offenlegt über die Aktien, die in seinem Index sind, oder auch wie sehr er Skaleneffekte, also wo er selber einspart, auch an seine Anleger weitergibt. Und das ist zum Beispiel, wenn Anbieter jetzt sehr große ETFs haben, die viel Fondsvolumen haben, dann ist das für die in der Regel auch günstiger, den ETF zu betreiben. Und einige Anbieter sagen dann, okay, dann senken wir jetzt auch die Gebühren und das ist für Anleger natürlich dann positiv. Das kann einen Unterschied machen. Und ein Punkt, der in den letzten Jahren gerade wichtiger geworden ist, ist das sogenannte Proxy Voting, also wie die ETF-Anbieter für die Anleger auf Hauptversammlungen von Aktiengesellschaften abstimmen. Also wenn das da, zum Beispiel um Umweltthemen geht, wie das Unternehmen sich verhalten soll, dann haben die dann Mitspracherecht, weil die ja quasi ein großer Anteilseigner sind, weil sie die ganzen Aktien für die Anleger gekauft haben. Und dann kann es natürlich schon relevant sein, ob die, wenn man jetzt selber sich für Umweltthemen interessiert, dann würde man wahrscheinlich auch wollen, dass der ETF-Anbieter sich auch dafür einsetzt, dass Umweltrichtlinien eingehalten werden.
Das kann ja auch vielleicht dann gerade bei Anbietern, die in Ländern sitzen, wo der Präsident nicht so an Umwelt oder generell auch so Diversitätsfragen interessiert ist, dass die sich dann vielleicht auch genötigt fühlen, anders zu stimmen als ein europäisches Land.
Ich weiß gar nicht, von welchem Land du gerade redest. Aber das ist ein total guter Punkt, den du da gerade genanntest, weil da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Man kennt das ja so aus dem Fernsehen, Aktionärsversammlung. Das ist wirklich gute Tagesschau früher noch gewesen. Aktionärsversammlung bei ... Und dann hat man so aufgeregte Leute gesehen.
Wie so eine Aktie und dann gibt es Kartoffelsalat.
Genau, wenn die Leute alle ETFs so und dann Shares daran haben, ist das wirklich eine interessante Frage.
Genau, und die haben ja dann auch teils ein sehr hohes Gewicht. Wenn das ein ETF mit einem hohen Volumen ist, dann deswegen, das kann natürlich schon sehr relevant sein. Ich glaube, das war auch zuletzt so ein Punkt, weshalb viele Anleger sich auch gedacht haben, ach, ein europäischer Anbieter oder ein deutscher Anbieter im besten Fall wäre da vielleicht auch gar nicht schlecht. Aber als Anleger kann man sich da auch informieren. Da gibt es auch Websites, wo man sieht, wie die Anbieter zuletzt bei einzelnen Punkten abgestimmt haben. Das können wir vielleicht in den Shownotes verlinken.
Okay.
Super Idee.
Da gucken wir besser bei Birte an. Punkt 4. In welcher Währung sollte der ETF notiert sein?
Das ist ein Punkt, da machen sich, glaube ich, viele Anleger mal Sorgen. Ihr hattet das auch in eurer letzten Folge schon richtig gut erklärt, das hatte ich gehört. Und zwar, eigentlich kann man zusammenfassend sagen, die Währung, die beim Fondsnamen am Ende steht, die ist eigentlich für Anleger völlig irrelevant. Weil wenn man deutscher Anleger ist und hat eine Depotbank, die in Deutschland sitzt oder in der EU, ist ja eher relevant, dann wird immer alles in Euro umgerechnet. Und deswegen, in welcher Währung man den ETF kauft, ist egal. Aber man muss natürlich sagen, wenn der ETF weltweit investiert, dann sind da natürlich viele verschiedene Währungen drin, weil die Unternehmen in vielen verschiedenen Ländern unter Währungen notiert sind. dann gibt es natürlich schon ein Währungsrisiko. Und ich glaube, das hat man jetzt auch zuletzt gesehen, dass der Dollar relativ stark war und dass die Indizes gar nicht so viel, ja, so eine gute Performance hatten. Aber weil der Dollar so stark war, liefen die ganzen ETFs mit viel US-Anteil besser, als der Index eigentlich lief. Deswegen,
weil es eben dann hier bei uns wieder in Euro umgerechnet
genau,
wird.
Genau, und man dann den Dollar-Vorteil hatte. Aber sonst, wenn man sich sagt, oh, ich habe Angst vor dem Währungsrisiko des Dollars, dann müsste man einen gehedgten ETF gegen US-Dollar kaufen, um sich abzusichern. Das okay. kostet dann wieder mehr Geld, das hattet ihr ja auch schon besprochen. Und das andere ist natürlich, im Welt-ETF ist jetzt nicht nur Unternehmen in US-Dollar notiert, ja. sondern auch noch in anderen Währungen. Und da gegen die schwanken, ist man dann natürlich nicht abgesichert oder ja, das macht dann halt nicht so viel Sinn bei vielen verschiedenen Währungen. Das muss man sich dann genau überlegen, ja, in wie hoch oder wie hoch der Preis sein darf, den man dafür zahlen möchte.
Wie Martin letztes Mal schon so schön sagte, das Risiko können wir nicht nehmen, aber ein bisschen Zeit sparen vielleicht.
Ja, genau, das ist, fand ich ganz gut, dass du das nochmal gesagt hast, weil als ich das gehört habe, als du mir schon gesagt hast, das ist egal, habe ich gedacht, es macht nichts, aber egal heißt hier nur, man kann da eigentlich
du kannst es nicht ändern,
dann gegen das Währungsrisiko machen und alles, was irgendwo gegen abgesichert ist, kostet natürlich auch drauf. Ja, da frisst man sich auch so ein bisschen die Rendite weg. Mit ja. Absicherung kann man sich wegfressen.
Und wo ein Währungsrisiko ist ja auch immer eine Währungschance. Also es kann ja auch immer in die andere Richtung gehen. Von daher kann man ja auch immer darauf hoffen, dass wenn man 30 Jahre investiert oder noch länger bis zur Rente, dass es sich dann über die Zeit vielleicht auch ein bisschen ausgleicht.
Punkt 5. Soll der ETF thesaurierend oder ausschüttend sein?
Kommt drauf an. Das kommt immer drauf an, was man als Anleger mit dem ETF machen möchte. Wenn man sagt, man investiert zum Beispiel langfristig oder zum Beispiel für die Altersvorsorge, dann ist in der Regel ein thesaurierender ETF sinnvoller, weil der Erträge wie Dividenden direkt reinvestiert und dadurch profitiert man am meisten vom Zinseszinseffekt. Und dann muss man die Erträge nicht selbst anlegen, wenn man sie nicht gerade wieder braucht. Wenn man aber sagt, ach, so ein bisschen Einkommen extra im Monat, das fände ich schon ganz schön und ich hätte die Dividenden gerne jetzt, dann kann natürlich auch ein ausschüttender ETF die richtige Wahl für einen sein. Und im Zweifelsfall, wenn man sich jetzt für einen ausschüttenden entschieden hat und sagt, eigentlich brauche ich die Ausschüttung doch nicht, kann man auch einfach natürlich seinen Sparplan ein bisschen erhöhen und dann die Erträge direkt wieder mit anlegen. Also das ist jetzt auch, ja, so schlimm ist es auch nicht, wenn man sich da falsch entschieden hat und das im Nachhinein merkt. Aber wenn man jetzt direkt sagt, man will langfristig investieren, dann macht thesaurierend mehr Sinn.
Ja, und die Hälfte der 10 Punkte haben wir jetzt schon gehört und ihr sagt jetzt vielleicht, oh, das ist aber ein doofer Cliffhanger, jetzt muss ich nächste Woche wieder einschalten, aber wir müssen dringend einmal lüften und dann kommen wir wirklich nächste Woche wieder mit den Punkten. Danke, Christine, jetzt schon mal für deine Zeit. Ich freue mich, dich nächste Woche wiederzusehen.
Ich sag auch danke
und tschüss. Und danke euch.
Bitte beachtet, dieser Podcast ist keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von bestimmten Produkten. Und Kapitalanlagen sind immer mit Risiken verbunden.
Expedition Investment ist ein Original Edelstoff Media Podcast. Alle Themen, Produkte und Gesprächsinhalte wurden von der Redaktion ausgewählt. Sponsoren hatten darauf keinen Einfluss. Redaktion und Hosts Birte Penzorn und Martin Vornweg-Brückner. Jetzt Expedition Investment in eurem persönlichen Podcast-Player abonnieren und keine Folge mehr verpassen.